Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem europapolitischen Podcast Götterfunken. Heute mit einer neuen Co-Moderatorin. Kannst du dich einmal kurz für unsere Zuhörer vorstellen, Nele?
Ja, hi, ich bin Nele. Ich mache gerade hier ein 6-wöchiges Praktikum und im Rahmen dessen darf ich hier einmal Co-Moderatorin spielen beim Podcast und freue mich sehr darauf, mit euch europapolitische Themen durchzugehen.
Ja, herzlich willkommen. Das Thema für heute, das wir zusammen einmal ein bisschen erläutern wollen, ist das Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen Union. Wir haben da auch ein, zwei Beispiele dabei, damit das Ganze nicht allzu trocken wird, wo es dann ein bisschen darum geht, wie ein Gesetz zu Plastiktüten in der Europäischen Union, wie das mehr oder weniger verhandelt wurde und welche Änderungen es so weiter dabei gab. Aber dazu kommen wir dann natürlich später. Wir legen einfach mal direkt los, wenn es um den Gesetzgebungsverfahren, um das Gesetzgebungsverfahren geht, gibt es in der Europäischen Union zwei Möglichkeiten, ein Gesetz zu erlassen. Ist eigentlich ganz interessant. Es gibt ja diesen allgemeinen Vorwurf, dass die Europäische Union immer alles bis ins kleinste Detail regelt. Ich glaube, jedem ist da diese Gurkenverordnung oder so ähnlich bekannt. Nele, hast du bestimmt auch schon mal was von gehört?
Ja.
Es gibt da zwei verschiedene Möglichkeiten, so ein Gesetz umzusetzen. Einmal eine Verordnung. Die Verordnung, das ist ein ganz normales Gesetz, so wie wir das auch aus der Bundesrepublik kennen. Das tritt sofort in Kraft und alle EU-Staaten müssen das so umsetzen, wie das beschlossen wurde. Und diese europäischen Gesetze haben natürlich auch den Vorrang vor den nationalen Gesetzen.
Ein konkretes Beispiel dafür wäre das aktuell diskutierte Lieferkettengesetz der Europäischen Union. Also wenn jetzt ein EU-Gesetz beschlossen werden würde, dann wird das automatisch das nationale Lieferkettengesetz zum Beispiel in Deutschland ersetzen, weil in dem Moment das EU-Recht eindeutig Vorrang hat vor dem nationalen Recht. Neben Verordnungen gibt es aber auch noch den großen Begriff der Richtlinie. Haben bestimmt auch schon einige von euch mal gehört. Und dabei geht es mehr darum, ein Ziel anzugeben, das zu einem bestimmten Datum oder in einem bestimmten Zeitrahmen erreicht werden soll. Und die Art und Weise, wie das Ziel dann erreicht wird, ist aber den jeweiligen Mitgliedstaaten überlassen. Die EU kann dabei zwar konkrete Empfehlungen aussprechen, wie das Ziel erreicht werden kann, diese sind aber nicht verbindlich für die Mitgliedstaaten. Die Länder müssen also eigene nationale Gesetze erlassen und vorhandene Gesetze anpassen, um die Richtlinien dann letztendlich umzusetzen. Ein Vorteil der ganzen Sache ist natürlich, dass dadurch nationale Unterschiede der Länder besser berücksichtigt werden können und die Gesetze dementsprechend an das einzelne Land angepasst werden.
Um das ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir da das Beispiel, das ich ja schon angesprochen hatte. Da geht es um die Richtlinie zum eingeschränkten Verbrauch von dünnen Plastiktüten von 2015. Also weniger Plastiktüten, ganz einfach formuliert. Das Ziel dieser Richtlinie war, den Verbrauch bis damals noch 2019, also für uns jetzt schon 5 Jahre in der Vergangenheit, auf 90 Stück pro Einwohnerin und Einwohner zu senken pro Jahr. Und im Dezember 2025, also jetzt von uns heutiger Sicht nicht mehr so weit entfernt, nächstes Jahr im Dezember, 40 Stück pro Person und Jahr an Plastiktüten. Also dieses Ziel soll erreicht werden, das besagt die Richtlinie und wie Nele ja schon erklärt hatte, der Weg dahin steht dann offen. Jedes Land kann sich dann überlegen, wollen wir die einfach direkt komplett verbieten oder wollen wir da einfach Steuern drauf setzen, damit das teurer wird, damit das dann weniger Menschen benutzen. Wie auch immer, das kann dann jeder Staat für sich selber entscheiden. Und das war das, was ich mit der Gurkenrichtlinie angesprochen hatte. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was man der EU manchmal vorwirft. Da wird es dann nicht ins kleinste Detail geregelt, sondern es wird einfach gesagt, das wollen wir alle zusammen erreichen. Darauf können wir uns einigen. Und wie, das kann sich dann jeder selber überlegen.
So, jetzt wissen wir, welche Form von Gesetzen es auf der EU-Ebene gibt und wie die dann letztendlich umgesetzt werden. Aber natürlich bleibt dabei jetzt noch die Frage, wie so ein Gesetz dann überhaupt entsteht. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Das Ganze beginnt mit der EU-Kommission. Also die Kommission ist ja eins der großen Organe der EU und die legt dann sozusagen einen ersten Vorschlag für ein Gesetz vor und sagt, hey, das würden wir gern irgendwie mit euch zusammen umsetzen. Aber warum denn überhaupt die EU-Kommission? Die Kommission hat als eins der großen Organe das Initiativrecht inne. Das bedeutet, nur diese nur dieses Organ kann Vorschläge für neue Gesetze überhaupt vorlegen. Das ist anders als jetzt zum Beispiel im Deutschen Bundestag, wo zum Beispiel jeder Parlamentarier oder Abgeordnete im Parlament letztendlich einen Gesetzesvorschlag einbringen kann. Das existiert auf EU-Ebene nicht. Das kann eben nur durch die Kommission geschehen.
So, ein solcher Vorschlag, wie er dann von der EU-Kommission kommt, der wird dann danach im Parlament in einer ersten Lesung besprochen. Insgesamt kann es bis zu 3 Lesungen geben, um das einmal vorab zu sagen. Und was ist so eine Lesung? So eine Lesung bedeutet eigentlich, kann man das auch so sagen, erster Versuch sich zu einigen, zweiter Versuch sich zu einigen, dritter Versuch sich zu einigen. Und es kann natürlich auch in der ersten Lesung, also im ersten Versuch direkt erfolgreich sein, dass man sich da erfolgreich direkt einigt. Und dann spart man sich natürlich die zweite und die dritte Lesung. Wie funktioniert diese Einigung jetzt? Das habe ich ja schon einmal angesprochen. Also es wird erst im Parlament in der ersten Lesung besprochen und da können die Abgeordneten dann Änderungen vorschlagen, wenn sie mit dem Text noch nicht zufrieden sind. Also wenn die Abgeordneten sagen, so können wir da jetzt nicht zustimmen, dann schlagen sie vor und stimmen dann ab über Änderungen, wie sie dann in der Mehrheit sagen, so könnten wir diesem Gesetz zustimmen. Wenn dieser Prozess dann abgeschlossen ist, dann geht der Entwurf mit den Änderungen oder auch ohne, je nachdem, an den Rat der Europäischen Union oder auch den Ministerrat. Und dort wird dann auch einmal über dieses Gesetz abgestimmt. Und da funktioniert es dann im Prinzip genauso. Auch die können dafür oder dagegen sein. Und wenn sie dagegen sind, können sie dann die entsprechenden Änderungen vorschlagen, was es braucht, um ihre Zustimmung für dieses Gesetz zu bekommen. So, wenn jetzt im Optimalfall in der ersten Lesung das Parlament zugestimmt hat oder mit Änderungen das Ganze weitergegeben hat und dann stimmt auch der Rat zu, der Ministerrat, dann ist das Gesetz schon angenommen.
Genau, und falls das nicht passiert und der Ministerrat ebenfalls nochmal Änderungen vorschlägt und versucht, das Gesetz nochmal anzupassen, kommt das Ganze in eine zweite Runde, und zwar zur zweiten Lesung nochmal in das Europäische Parlament. Dabei stimmen dann die Abgeordneten erneut über den jetzt geänderten Entwurf ab und dann können sich der Rat und das Parlament erneut einigen und dann wäre das Gesetz sozusagen angenommen. Wenn es jetzt aber wieder zu keiner Einigung kommt, passiert Folgendes: Es gibt einen sogenannten Vermittlungsausschuss und darin sitzen die Vertreter dann beider Seiten. Es wird versucht, in dem Ausschuss einen neuen gemeinsamen Entwurf zu erarbeiten. Bei erfolgreicher Einigung wird nun der neue Entwurf wieder im Parlament diskutiert und wenn Ministerrat und Parlament jetzt wieder beide zustimmen, ist das Gesetz endlich verabschiedet. Stimmt aber eben eine Partei nicht zu, ist das Gesetz gescheitert.
Das war's eigentlich schon mit dem Gesetzgebungsprozess. Wir haben das eigentlich recht einfach erklärt, würde ich behaupten.
Hoffentlich.
Gut verständlich. Wenn es Nachfragen gibt, können wir dann natürlich jederzeit die Antworten dazu geben. Aber um jetzt nochmal auf ein Beispielgesetz zu schauen, sind wir wieder bei dem Plastikmüll und den Plastiktüten von 2015, das Gesetz. Wir haben ja offensichtlich ein großes Problem mit Plastikmüll. Ist nicht ganz so einfach, das Problem zu lösen. Sonst hätten wir es ja schon lange gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Und da gab es damals einen Kommissar für Umwelt, ein slowenischer Kommissar in der Kommission, und der hat sich damals 2011 das erste Mal dafür eingesetzt, dieses Gesetz zur Eindämmung von Plastikmüll in den Meeren voranzubringen und da sich für einzusetzen.
Nachdem das initiiert wurde, gab es dann EU-weite Befragungen, um erstmal überhaupt herauszufinden, okay, wie viele Plastiktüten verbrauchen wir eigentlich und welche Unterschiede gibt's in den einzelnen Nationen. Und die Ergebnisse waren sehr, sehr unterschiedlich. Also es hat sich gezeigt, in einigen Ländern verbrauchen die Menschen weniger als 20 Tüten pro Jahr, pro Einwohner. Und in anderen waren es mehr als 400. Also die Spanne der Plastiktütenverbräuche war dann doch sehr hoch. Und im November 2013, also schon 2 Jahre, nachdem das Ganze initiiert wurde, gab es dann einen ersten Vorschlag für eine Richtlinie. Also wie gesagt, Richtlinie, das heißt, es gab dann erstmal nur so einen groben Vorschlag, was wir gerne erreichen wollen würden. Und das Ziel des Ganzen war dabei, den Verbrauch von ausgewählten Plastiktüten generell zu senken.
Dann in der ersten Lesung im Parlament und im Ministerrat ist es dann im gesamten Verlauf auch zu einigen Änderungen an dem Entwurf gekommen. Und das Parlament hat, um da jetzt mal ein Beispiel rauszunehmen, das Parlament hat auch eine Ausnahme aus hygienischen Gründen für Plastiktüten hinzugefügt, die mit denen Lebensmittel verpackt werden. nicht irgendwelche Lebensmittel, da geht es nicht um die eingeschweißte Gurke, um wieder bei der Gurke zu landen, sondern um jeder, der mal an einer Fleischtheke vorbeigelaufen ist oder da selber mal was gekauft hat, kennt das, wenn man rohes Fleisch kauft, Hackfleisch oder was auch immer, das wird in so eine Plastiktüte reingepackt. Und dass man sich da schwer getan hat oder schwer tut, dann einen hygienischen Ersatz zu finden, kann man, glaube ich, Verständnis für haben. Und dementsprechend wurde dann vom Parlament eine solche Ausnahme für solche Lebensmittel, sensiblen Lebensmittel, die so verpackt werden, dann hinzugefügt. In der zweiten Lesung ist das dann mit vielen Änderungen auch vom Rat angenommen worden und es gab tatsächlich auch nur wenig Gegenstimmen.
Mit dieser Annahme war dann der Gesetzgebungsprozess im April 2015 für beendet erklärt. Das bedeutet, dass dieses ganze Verfahren, also von Veröffentlichung des ersten Entwurfs bis zur letzten Abstimmung, im Endeffekt über 1,5 Jahre gedauert hat und natürlich die Arbeit im Vorfeld nochmal deutlich länger zu berechnen ist. Genau, die genauen Änderungen könnt ihr dann im Online-Archiv des Parlaments nachlesen. Das haben wir euch nochmal in den Shownotes verlinkt.
Zur Kritik an diesem Gesetz gehört auch ein bisschen die Befürchtung, dass da von Lobbyisten Einfluss genommen worden sein könnte. Konjunktiv, ganz wichtig. Man kann das nämlich immer sehr, sehr schwer nachweisen. Was ist Lobbyismus? Ganz kurz erklärt, wenn ich jetzt einen Plastiktüten produziere, dann habe ich natürlich ein Interesse daran, dass dieses Gesetz mich jetzt nicht so hart betrifft und dementsprechend schicke ich dann da jemanden hin, der dann irgendwie schaut, dass er meine Interessen da auch vertritt und die Abgeordneten oder im Rat, wie auch immer, auf meine Interessen aufmerksam macht und so weiter. Ich glaube, es ist vielen Leuten ohnehin schon ein Begriff, der Lobbyismus. Und es lässt sich aber sehr, sehr schwer oftmals nachweisen, wer da jetzt worauf Einfluss genommen hat.
Der konkrete Vorwurf von den KritikerInnen aufgrund der Lobbyismusvorwürfe richtet sich gegen die maximale Dicke der Tüten, die von der Richtlinie betroffen sind. In der Richtlinie heißt es, dass dickere Tüten letztendlich häufiger wiederverwendet werden und deshalb sind die aus dieser ganzen Regelung so ein bisschen ausgenommen. Also das klingt ja auch erstmal recht logisch. Okay, wir haben dickere Tüten, die halten länger, die werden öfter wiederverwendet. Wir machen da ein bisschen eine neue Regelung draus. Aber der Knackpunkt dabei ist, dass ein recht großer Teil dieser dickeren Tüten innerhalb der EU produziert werden. Und da gehen bei manchen jetzt vielleicht schon die Alarmglocken an.
Also es könnte natürlich gewesen sein, dass da einige wirtschaftliche Interessen durch Lobbyismus sehr präsent gemacht worden sind und dass dann die Umweltargumente, die ja genauso für die dicken und so und auch für die dünnen Tüten gelten, dass die dann beiseite geschoben worden sind, wenn es um die dicken Tüten geht, weil da die eigene Wirtschaft dann stärker betroffen worden wäre. Und wenn die dünneren Tüten mehrfach importiert werden, dann tut es innerhalb der EU natürlich nicht unbedingt so doll weh, als wenn sie in der EU produziert werden würden. Daher dieser Vorwurf, aber wie ja schon gesagt, das ist sehr, sehr schwer nachzuweisen. Und dementsprechend gibt es halt nur die Vorwürfe, da einfach diese dicken Tüten teilweise ausgenommen wurden von dieser Richtlinie. Ja, das soll es aber eigentlich auch schon gewesen sein für diese Folge. Wir würden nur einmal noch Werbung machen für den 9. Juni. Was ist am 9. Juni?
Ja, am 9. Juni findet die Europawahl statt. Das bitte alle ganz, ganz dick im Kalender anstreichen und vormerken und natürlich Wahlunterlagen mitnehmen, Perso einpacken und hingehen und eure Kreuze machen.
Das soll es dann auch gewesen sein. Das Thema für die nächste Woche ist das Klimaschutzprogramm Fit for 55.
Genau, nächste Woche geht es um das Fit for 55-Paket im Rahmen des Green Deals. Und da wollen wir uns mal angucken, was die EU da für Klimaschutzmaßnahmen eigentlich vorhat und wie es mit dem Emissionshandel in der EU und CO2-Abgasen und Treibhausgasen so aussieht.
Ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche und auf Wiedersehen.
Tschüss!